Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, wo man überhaupt an ein Mikrofon herbringen kann. Und ich glaube, wir haben das Versprechen eigentlich immer wieder gehalten. Und ich verspreche euch, dass wir es auch heute werden halten. Das Thema ist vielleicht ein bisschen trocken, könnte man sagen. Also, die Gesprächspartnerin, die ich heute für mich begrüßen darf, kommt aus Basel und hat etwas zu tun mit Finanzierungen, aber trotzdem auch etwas mit der Industrie und auch mit den Universitäten. Also jetzt habe ich sie wahrscheinlich schon komplett verwirrt. Bevor ich mehr dazu sage, begrüße ich doch ganz recht herzlich Frau Dr. Pascale von Mond. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, ich freue mich sehr, da zu sein.
Pascale von Mond, Sie sind promovierte Chemikerin. Eine Chemikerin, die Stoff zusammenwirbelt und etwas Neues daraus macht, wo sich im Kunststoffbereich auskennt und jetzt sich eigentlich primär um Start-ups, um Finanzierungen kümmert. Was ist das? Oder was, ich muss anders fragen, was ist da passiert, dass sie nicht mehr irgendwelche Chemikalien zusammenwirbeln?
Also grundsätzlich ist mein Kernthema immer noch Innovation. Chemie ist ja sehr viel Innovation, Sachen ausprobieren, neue Sachen machen. Das hat mich immer fasziniert. Gleichzeitig habe ich ja neben der Dissertation auch das Lehramt gemacht. Also wie bringt man neue Themen zu Leuten? Und diese Kombination von Innovation, Naturwissenschaften, Bildung, die ist eigentlich geblieben. Und das ist das, was wir bei der Stiftung machen.
Also ich komme noch zurück auf Chemie vielleicht ein bisschen. Kumpen wir gerade über zu dieser Stiftung. Die Stiftung heisst Gebert Rüff. Gebert kommt von Geberit irgendwie. Also Geberit war die Firma, die die Gebrüder Gebert oder Geberit, wie haben sie geheissen?
Gebert.
Also die haben Gebert geheissen, aber die Firma hat Geberit geheissen. Man hat dann Kunststoff, hat man glaube ich Geberit gesagt, oder wie ist das genau gegangen?
Ja, das kommt, das ist so ein Kunstname, das kommt von dem ersten Stoff her, wo sie die Kunststofftechnologie entwickelt haben.
Also es ist ein Stoff, Geberit?
Ja, nein, es ist nicht ein Stoff, es ist ein Kunstname.
Ein Kunstname, okay. Und die Geberit-Brüder sind sehr, sehr erfolgreich gewesen, haben dann einmal die Firma dann verkauft und haben einen grossen Teil von ihrem Vermögen genommen und haben eine Stiftung daraus gemacht. Und jetzt haben wir den Zusammenhang ein bisschen, für wer sie eigentlich tätig sind. Die finanziellen Mittel hat man ihnen anvertraut. Das sind nämlich über 220 Millionen sind das gewesen. Und ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mir 220 Millionen anvertraut hat. Wie ist das ganz genau gelaufen?
Also der Heinrich Gebert hat die Stiftung gegründet und das Geld gehört ja immer der Stiftung. Eine Stiftung gehört sich selber, also das hat man nicht mir anvertraut, sondern dem Gefäß dieser Stiftung. Und der Heinrich Gebert hat gesagt, als er seine Firma verkauft hat, hat gesagt, den Erfolg, den habe ich ja nicht allein erreicht. Den Erfolg, den wir hatten mit unserer Firma Geberit, den haben wir erreicht mit ganz vielen Leuten, die in unsere Firma gekommen sind und innovative Ideen in unsere Firma gebracht haben und wir die Chance hatten, die neuen Ideen umzusetzen und so Markterfolg hatten. Und er war eigentlich ein Patriot. Er hat gesagt, das ist das, was die Schweiz braucht. Die Schweiz kann nur erfolgreich sein, wenn wir neue Ideen ausprobieren können. Aber neue Ideen brauchen am Anfang jemanden, der an sie glaubt. Sie brauchen eine Risikofinanzierung. Und ich möchte etwas zurückgeben an die Schweiz. Die Schweiz, die viel macht, eine gute Ausbildung. Und ich möchte ganz viele neue Ideen können auf den Weg schicken, dass es ganz viele neue Geberits gibt.
Geberit ist ja heute immer noch ein super Name. Jeder, der auf einem WC drauf sitzt, liest irgendjemand Geberit. Oder wenn er sich das Popolo waschen lässt, geht das auch über irgendein Geberit-System. Die Familie hat es eigentlich fertiggebracht, vermutlich im richtigen Zeitpunkt zu verkaufen, so dass die Firma weiterlebt. Und ich glaube, in Europa eins von der Nummer eins ist im Bereich sanitären Sachen. Hat der Geberit heute noch etwas zu tun mit Ihrer Stiftung?
Nein, Geberit hat nichts mehr mit uns zu tun. Das war privat der Heinrich Geber, der aus dem Erlös der Firma die Stiftung gegründet hat. Und ja, das war ein kluger Verkauf, weil die Firma auch weiterhin erfolgreich hat können bleiben und auch in der Schweiz geblieben ist. Also das Headquarter ist ja immer noch in der Schweiz.
Geberit ist ein Name, wo man ja rein investieren kann. Also das ist, glaube ich, eine börsenkotierte Gesellschaft, wenn ich das richtig sehe. Und das ist ja dann vermutlich wieder in ganz vielen Stiftungsvermögen, ist wieder Geberit-Aktien drin. Also so schließt sich eigentlich fast ein bisschen der Kreis. Haben Sie selber auch ein Aktienvermögen bei Ihnen in der Stiftung?
Also die Stiftung hat ihr Geld angelegt, wie jede Stiftung, mit einem gesunden Risikoappetit. Das heisst, etwa die Hälfte Aktien, die Hälfte Obligationen. Wie jede Stiftung müssen wir breit diversifiziert anlegen. Also wir kaufen nicht aktiv einzelne Titel, sondern wir haben ein Portfolio von verschiedenen Aktienfonds, von Obligationenfonds. Wir kaufen also nicht Einzeltitel.
Aber ist Geberit Aktie bei Ihnen drin?
Die ist sicher bei uns im Portfolio drin.
Also schließt sich doch ein bisschen der Kreis? Hm?
Natürlich schließt sich der Kreis.
Wenn Sie auf ein WC gehen oder die Hände waschen oder irgend so etwas und Geberit lesen, dann wird es Ihnen immer noch warm ums Herz, nehme ich an.
Ja, wir sind immer stolz und denken, das ist Schweizer Innovation, die einen Welterfolg hat. Und wir sind vor allem stolz, wenn wir dazu beitragen können, die Idee von Heinrich Geber zu multiplizieren und ganz viele neue so Firmen auf den Weg zu bringen.
Reden wir vielleicht ein bisschen über Ihren Gründer, den Heinrich Gebert. Der hat 1953, glaube ich, von den Eltern das Unternehmen übernommen mit seinem Bruder Klaus. Und was interessant ist, die Firma hat, glaube ich, damals rote Zahlen geschrieben. Also denen ist es nicht so wahnsinnig gut gegangen. Und trotzdem hat er das gemacht. Also meine erste Frage, haben Sie den Heinrich Gebert persönlich überhaupt noch gekannt? Und zweitens, ist das so ein bisschen der Start gewesen, wo die gesagt haben, Mami, Papi, ihr habt eigentlich eine Firma, die wir verstehen, die eigentlich noch cool ist. Ihr habt jetzt halt ein paar Probleme verursacht. Das ist jetzt halt ein bisschen rote Zahlen, es ist eine schwierige Zeit. Aber wir beide Brüder glauben, wir können dort etwas daraus machen. Ist das so ein bisschen der Grundpfeiler gewesen, letztendlich auch, was zu dieser Stiftung geführt hat?
Ich glaube, das war der Glaube von Heinrich Gebert, dass man mit Innovation und Risiko in der Schweiz immer etwas aufbauen kann. Und das war natürlich die Zeit, die er übernommen hat nach zwei Weltkriegen. Oder? Da ist im Spenglerbereich nicht mehr so viel gelaufen. Da hat man die Materialien hat man auch nicht mehr bekommen. Das hat man wieder Krieg gebraucht. Und ihm war klar, wenn ich weiterhin erfolgreich sein will, dann muss ich diversifizieren, dann muss ich etwas ganz Neues anfangen. Und ich glaube, diese Situation haben wir in der Schweizer Wirtschaft ja immer wieder. Ganz viele KMUs, die sich neu erfinden müssen. Und er hat einfach mit seinem Bruder zusammen den Mut gehabt und gesagt, wir müssen auf Innovation setzen. Und war einer der Ersten, der auf die Kunststofftechnologie gesetzt hat und das auch erfolgreich vermarktet hat.
Also bis dorthin sind die Rohre, die in den Häusern waren, das Abwasser beispielsweise vom WC, ist ein Metallrohr gewesen.
Metall und Holz, genau. Und er hat mit Polymerchemiker hat die Kunststofftechnologie entwickelt und hat das dann auf seinem Moped zu ersten Kunden gebracht und gesagt, hey, das wäre doch etwas, schaut das mal an. Und hat dann mit dem ersten Pilotprojekt das in die Industrialisierung gebracht. Und das hat den weltweiten Erfolg von Geberit gebracht.
Ist er auch ein bisschen ein Zustandsstörer gewesen? Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich eine Von Roll war oder eine Eisengießerei und ich habe wunderschöne Abwasserröhrchen in Metall produziert, Stahl produziert und jetzt kommt da der Heinrich Gebert und macht das aus Kunststoff. Es ist alles viel leichter, es ist einfacher verschweißbar. Es gibt irgendwelche Noppen, die man damit zusammenschräubeln kann. Ich kann mir fast vorstellen, er war auch ein Zustandsstörer für die klassische Wirtschaft.
Er hat natürlich aber ein neues Potenzial geschaffen. Oder? Das ist immer, wenn man eine neue Innovation reinbringt, dann löst man eine alte ab. Aber für die alten Materialien gibt es dafür andere Anwendungen. Und er hat natürlich mit seiner Innovation unglaublich viele zusätzliche Jobs auch geschaffen. Also Stillstand ist nie eine gute Strategie.
Ich habe eine politische Frage, gerade jetzt in diesem Zusammenhang. Wir haben von der Von Roll geredet, die ja, sich zurückgezogen hat, vollständig aus der Eisengiesserei. Aber die Stahlwerke, die existieren immer noch. Also zum Beispiel Stahlwerk Gerlafingen gibt es. Es gibt Stahlwerke im Kanton Luzern. Und jetzt geht es ein bisschen um Industriepolitik. Oder? Jetzt der Strom wird immer wieder teurer. Der Transport vom Strom wird immer wieder teurer. Und die Stahlwerke leiden darunter unter anderem. Oh, haben Sie jetzt fertig gebracht, dass plötzlich ein Parlament, also ein Nationalrat und ein Ständerat, redet darüber, wie es jetzt der Stahlindustrie geht und dort ja recyceln und damit eigentlich schon fast grün sind, aber ihr braucht halt viel Strom. Also eigentlich tut die Politik, die verursacht hat, durch ihre grünen Ideen, die finanziert werden müssen, den Strom massiv verteuert hat, jetzt wieder irgendwie einen kleinen Teil rauspicken und dann den Strom verbilligen, damit sie überhaupt überleben können. Also ihre Stiftung kümmert sich ja tagtäglich um das Überleben von Firmen, um das Gründen von Firmen, um Kosten von Firmen. Ist eine Idee überhaupt verwirklichbar etc.? Und wenn Sie so ansatzweise so Industriepolitik sehen, das ist jetzt eine ganz persönliche Frage, ist das gut oder zeigt das im Prinzip so ein bisschen, eine Problematik von der Politik, dass sie auf der einen Seite ein Schrüble dreht und auf der anderen Seite hat sie nachher ein Problem?
Also Industriepolitik, glaube ich, ist langfristig nie erfolgreich und wir machen das ja ganz bewusst nicht. Wir fördern neue Ideen, wir schicken viele Ideen an den Start, aber die müssen sich auf dem Markt schlussendlich immer bewähren. Weil was auf dem Markt keine Nachfrage und keinen Erfolg hat, das kann auch eine Stiftung schlussendlich nicht retten und auch eine Politik kann eine Industrie langfristig nicht retten. Das ist immer nur quasi ein Zwischenziel.
Also ich will schnell auf diesem Thema ein bisschen umreiten. Wir nehmen beispielsweise Deutschland. Also Deutschland hat eine Firma, die heißt Siemens Energy. Und Siemens Energy produziert Windrädchen, also die Windrädchen, die letztendlich Strom produzieren. Die Firma war immer hoch subventioniert gewesen. Und hat im Jahr 2024 der deutschen Regierung mitteilt, entweder liefert er jetzt Sicherheit für 15 Milliarden Euro oder wir machen die Bude zu. Oder? Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber so ist es ungefähr abgelaufen. Die deutsche Regierung ist eingeknickt, Europa ist eingeknickt und hat die 15 Milliarden garantiert. Die sind geflossen letztendlich. Also das ist jetzt ganz klare Industriepolitik. Und was ist passiert? Siemens Energy war die beste oder eine der besten Aktien im Jahr 2024, wo die Investoren am meisten Geld haben verdient damit. Ich meine, das ist ja einfach eine üble Geschichte. Also ich komme nochmal darauf zurück, auf die Industriepolitik. Europa und Deutschland scheint das zu machen und immer wieder. Die Amerikaner machen das übrigens auch im ganz grossen Stil. Und die Schweiz hat sich sehr lange daraus gehalten. Aber irgendwie spürt man gewisse Ansätze, dass auch die Schweizer Politik die Hü-Hot-Geschichte jetzt ein bisschen von da übernehmen. Sehen Sie da eine gewisse Gefahr für uns? Oder wird das eigentlich zur täglichen Normalität?
Nein, ich glaube, es wird in der Schweiz nicht zur täglichen Normalität, weil wir halt als eins von diesen Ländern demokratisch immer noch breit aufgestellt sind. Und wie gesagt, ich glaube, langfristig kann man eine Industrie nicht retten über Politik. Man kann natürlich Themen vorantreiben über einen marktwirtschaftlichen Ansatz, aber am Schluss muss sich eine Technologie immer selber durchsetzen.
Sie haben vorher gesagt, eine Stiftung, also Ihre Stiftung sollte nur Sachen finanzieren, die auch eine Zukunft haben. Organisatorisch, finanziell, wie auch immer. Aber eigentlich in dem Moment, wo die Idee hat, und das will gründen oder das will aufbauen, weiss er ja noch nicht ganz sicher, wird das eine gute Geschichte oder wird das nicht. Und auch Ihre Stiftungsrat muss mit Vermutungen an und für sich leben. Es könnte eigentlich schon noch gut rauskommen.
Genau, das sind alles Wetten in die Zukunft. Und darum braucht es ja auch die Stiftung als Risikofinanzierer von der Gesellschaft, dass man sagt, doch, das ist eine Idee mit Potenzial, das ist ein gutes Team. Wir geben denen die Chance, um aufzuzeigen, dass das Potenzial hat. Aber nachher, nach dem ersten oder zweiten Schritt, muss mehr da sein, müssen Kunden da sein, die sagen, doch, ihr habt jetzt gezeigt, ihr habt einen Prototyp angestellt, ihr habt uns ein erstes Produkt gezeigt, wir sind jetzt bereit, das zu kaufen. Und wenn niemand bereit ist, das zu kaufen, dann kann es auch eine Stiftung nicht langfristig finanzieren.
Wenn kommt man zu Ihnen, ist das, wenn ich die Idee habe und wenn ich noch keine juristische Person gegründet habe, noch gar nichts gemacht habe, ich habe einfach eine Idee und dann komme ich zu Pascal von Mund und sage, es wäre noch cool, ich brauche hier 50'000 Franken oder 2 Millionen, um die Idee zu verwirklichen, wäre das bei euch möglich, kann ich anklopfen? Oder sagen Sie, es muss schon etwas vorhanden sein, er muss schon etwas bewiesen haben und erst dann würden wir investieren. Was gilt für eure Stiftung?
Ich glaube, es ist extrem wichtig für jede Stiftung, dass sie genau definiert, wo ist die Lücke, wo braucht es uns als Stiftung. Und in unserem Bereich ist das so, dass wir uns positionieren zwischen dort, wo der Staat, also es gibt ja einen Nationalfonds, es gibt einen InnoSuisse, wo der Staat sagt, das finanzieren wir jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr Forschung, die an einer Hochschule stattfindet. Und wo aber die Wirtschaft, Investoren, Kunden sagen, also das ist uns jetzt schon noch ein bisschen riskant, das klingt zwar spannend. Das heisst, wir sind sehr früh, wir finanzieren Projekte, wo, wir sagen, im präkompetitiven Bereich ist, also wo noch kein Markt da ist, wo noch an der Hochschule sind, wo aber nicht mehr Forschung an und für sich sind.
Ist die Hochschule eine Pflicht?
Bei uns ist die Hochschule eine Pflicht, weil das unser Fokus ist. Wir sagen, das sind Ideen, die Potenzial haben in der Schweiz. Wir können als Stiftung nicht alles finanzieren und selbstverständlich gibt es auch Ideen aus der Praxis, aus einem KMU raus, aber das ist jetzt ein Bereich, wo wir uns nicht darauf konzentrieren. Weil auch die jungen Talente aus der Hochschule noch nicht so eine Erfahrung haben in einer Ausgründung von einer Idee und vielleicht mehr Unterstützung brauchen, wie jetzt jemand, der aus einer Pharmafirma raus nach 30 Jahren Erfahrung sagt, ich mache jetzt einen Spin-off. Die haben viel mehr finanzielle Mittel, die haben viel mehr Erfahrung in einer Firmengründung.
Wenn man den Stiftungsrat anschaut, von dieser Geber-Trüb-Stiftung, dann ist das fast wie Hu ins Hu. Der Präsident ist der Professor Dr. Roland Siegwart. Er ist so unser Oberrobotiker in der Schweiz, ein hochtalentierter und begnadeter Professor und auch Abbringer von dem Wort an die Basis runter, sodass man ihn eben auch versteht. Ich durfte ihn auch schon ein paar Mal begrüßen hier am Mikrofon und eigentlich die Reaktionen sind immer sehr, sehr, sehr positiv. Die Leute sind begeistert, dass endlich mal jemand von dem Thron oben runtersteigt und vernünftig mit dem Volk kann über Technologie und über die Möglichkeiten reden kann. Auch kann er sagen, schau, da macht ihr euch falsche Vorstellungen. Das kommt jetzt einfach nicht so schnell, wie ihr euch das vorstellt. Oder das Gegenteil vielleicht. Wir sind schon viel weiter, als ihr das eigentlich habt. Also Dr. Roland Siegwart ist euer Präsident. Jetzt die Frage, hat Pascal von Mund ihn geholt? Und gesagt, er wäre jetzt eigentlich noch cool als Präsident unserer Stiftung.
Nein, bei uns ist es so, dass der Stiftungsrat sich ja selber ergänzt und Mitglieder vom Stiftungsrat eigentlich ein Netzwerk haben, wo man sagt, in welchem Bereich haben wir jetzt eine Lücke, wenn jemand geht und wer könnten wir brauchen. Also das Netzwerk hat der Stiftungsrat, selbstverständlich ist die Geschäftsstelle dort mit involviert, aber die Strategie und die Besetzung macht der Stiftungsrat.
Es geht weiter mit der Frau Prof. Dr. Monika Büttler, man kann fast sagen eine Wirtschaftsweise, die aber Physik studiert hat.
Mathematik.
Und Mathematik, also absolut unglaublich. Und Sie selber sind ja eben eine doktorierte Chemikerin. Es ist schon noch cool, in so einem Rot mitzudiskutieren, mit diesen Potenzleuten. Schon das macht ja wahrscheinlich mega Spass.
Also wir haben einen grossartigen Stiftungsrat, vor allem breit zusammengesetzt, aber auch eine unglaublich tolle Diskussionskultur in den Sitzungen und auch ein wahnsinniges Interesse an den Themen und an den Personen. Es ist ja immer eigentlich die Personenförderung, die wir machen.
Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Also ich würde jetzt gerne etwas von der Geber-Trüb-Stiftung finanzieren. Was muss ich machen?
Also ich glaube, wir gelten als gläserne Stiftung. Bei uns findet man auf der Webseite alles, also auch im Sinne von einer Selbstberatung. Wir haben klare Themen, was wir fördern. Wir haben klare Handlungsfelder. Also man sieht, passt mein Projekt jetzt dort rein. Was uns auch extrem wichtig ist, ist, dass wir sagen, anrufen. Also wenn jemand eine Idee hat und denkt, das könnte passen, dann ruft uns doch schnell an, dann können wir relativ schnell sagen, ja, das passt in unser Themenfeld und so wäre es noch gut, wenn ihr das noch reinschreibt. Dann haben wir relativ schlanke, einfache Eingabeprozesse, wo man bei uns Projekt schicken kann und 4-mal pro Jahr Stiftungsratssitzungen.
Wie sich die Stiftungsräte vorbereiten oder können die an die Stiftung und sie die präsentieren die möglichen Stiftungsmöglichkeiten. Wie funktioniert das?
Nein, die Stiftungsräte ein Projekt beurteilen. Wir in der Geschäftsstelle machen quasi eine erste Triage, also sagen, das passt überhaupt nicht, das bringen wir gar nicht in den Stiftungsrat. Und die Projekte, die passen und die schicken wir dann unseren Stiftungsrat und sie dann sie beurteilen.
Also eine erste Triage findet bei Ihnen statt. Also wenn ich bei Ihnen in Ungnade falle, dann habe ich nicht mal die Chance, dass der Stiftungsrat das überhaupt erfährt.
Doch, der Stiftungsrat erfährt alles. Er kommt in jeder Stiftungsratssitzung die Listen über von diesen Projekten, wo wir sagen, das ist jetzt eine Renovation vom Kindergarten, das passt eigentlich nicht zur Geber-Treuf-Stiftung. Und dann kann er sagen, jawohl, ist in Ordnung. Oder er kann sagen, ah, nein, aber das würden wir jetzt doch noch genauer anschauen. Also es verschwindet nichts.
Ihr seid eine Verbrauchsstiftung. Also ihr habt mal 220 Millionen bekommen. Ihr habt bis jetzt, habe ich gelesen, bis zu 260 Millionen schon investiert. Das heisst, das Vermögen ist eigentlich trotzdem geöffnet worden. Sonst wären ja die 220 Millionen schon fort. Und trotzdem sagen sie, mit etwa 15 Millionen, die wir pro Jahr investieren, irgendwann ist Schluss, und zwar in absehbarer Zeit.
Ja, etwa 5 Jahre ist Schluss. Und das war ein bewusster Entscheid, wo auch vom Heinrich Gebert noch quasi angestoßen worden ist. Er hat gesagt, wenn seine Idee war, 220 Millionen, 5% Rendite, gibt etwa 10 Millionen pro Jahr. Und er hat gesagt, aber wenn sich zeigt, dass das nicht realistisch ist, und wir haben ja 1998 gestartet, haben wir gerade 2 Finanzkrisen gehabt, der Börse, dann dürfen wir auch das Vermögen anbrauchen. Und wir haben wie gemerkt, dass in wirtschaftlichen Krisen braucht es umso mehr die Stiftungen. Und dann ist der Entscheid gefallen vom Stiftungsrat, dass man gesagt hat, 15 Millionen pro Jahr, egal was für Erträge wir haben, damit wir wirklich in der Zeit, wo wir aktiv sind, eine Wirkung haben und nicht uns selbst erhalten. Also nicht darauf fokussieren, dass jetzt die Geschäftsstelle noch 100 Jahre existiert.
Haben Sie die 5% Rendite im Schnitt hergebracht?
Nein.
Warum nicht? Schlechte Banker?
Nein, einfach schlechte Jahre, oder? Und wenn wir im schlechten Jahr -14%, und das haben alle Stiftungen gehabt, dann holt man das im Schnitt dann nicht immer rauf. Außer man fährt ein wahnsinniges Risiko, und das darf man als Stiftung nicht, weil wir haben ja Verpflichtungen, wenn wir sagen, wir fördern die Projekte oder die Themen über 5-10 Jahre, dann können wir nicht das nächste Jahr sagen, wir haben jetzt alles auf eine Aktie gesetzt und wir haben leider kein Geld mehr.
Allein im Robotikbereich gibt es ja immer wieder so Einhorns, also wo man sagt, die werden über 1 Milliarde wert sein. Jetzt habt ihr ja mit eurem Oberchef eurer Stiftung, mit dem Professor Siegwart, habt ihr ja den Mann, der im Prinzip bestens könnte wissen, wo passiert so etwas. Wäre es denn nicht sinnvoll, wenn ihr in so eine Firma investiert, die vielleicht nicht unbedingt ein Einhorn wird, aber wo man sagt, das könnte schon noch gut rauskommen, dass die ein paar Aktien abgeben müssen?
Also wir haben ja in dem Bereich, wo wir Startups fördern, bevor sie gegründet worden sind, wenn sie gegründet werden, haben wir Aktien von diesen Firmen. Aber wir haben Aktien von allen. Also wir haben Aktien von den besten Startups in der Schweiz, aber ganz, ganz wenig.
Also die unabhängig von ihrer Stiftung aktiv sind? Also Startups, die von einer anderen Stiftung vielleicht finanziert werden?
Nein, Startups, die in unserem Programm gefördert worden sind.
Also immer Geber-Treuf-Stiftung?
Nicht nur Geber-Treuf-Stiftung, es ist ein Kooperationsprogramm von mehreren Stiftungen, die diese Startups fördern. Und das heisst, die erfolgreich sind, die werden dann anteilmässig mehr zurückgeben, um die nächsten Ideen zu fördern.
Also jetzt können wir vielleicht gerade, wenn Sie sagen, es gibt auch mehrere so Gefäße, kommen wir zu Ihrer Person zurück. Also ich würde jetzt mal sagen, Pascal von Mund, Sie sind das Nummer eins in der Vernetzung, was Stiftungen anbelangt. Ich werde jetzt das schnell ablesen. Wo Sie eigentlich überall tätig sind, dann können Sie sagen, ob das stimmt. Also operativ CEO Geber-Rüff-Stiftung, das ist klar, oder? Das ist gar keine Diskussion, haben wir darüber geredet. Und jetzt sind Sie mitgegangen bei der Gründung von Digital Switzerland. Eine ganz wichtige Geschichte auch, oder? Wo ja auch die Swisscom, glaube ich, stark dabei ist, etc. Also unglaubliche Vernetzung. Nachher Strategierat VentureKick, Stiftungsrat StartupTicker, nachher in der Jury von Ernst Young Entrepreneur of the Year Award, Vorstandsmitglied von Swiss Foundations, dem Verband der Schweizer Förderstiftungen, und dort ist jetzt das alles zusammengefasst, Beirat von Center of Philanthropy Studies, Stiftungsrat vom Schweizerischen Nationalfonds, und das ist jetzt eigentlich der Hammer, oder? Also der Schweizer Nationalfonds ist ja extrem wichtig für Forschung und Weiterentwicklung. Und also eigentlich kann man sagen, Sie haben das Rundum-Paket im Griff.
Es ist, also meine Hauptaufgabe ist die Leitung von der Stiftung. Und ich bin nur dort involviert, wo es direkte Verbindung zu einer Aktivität von unserer Stiftung gibt, immer im Auftrag vom Stiftungsrat. Also es ist nicht quasi eine Selbstprofilierung oder eine Aufgabensuche, sondern einfach dort, wo wir aktiv sind, wo wir eine Aufgabe haben, dort tue ich mitwirken, wie zum Beispiel VentureKick, wo ein grosses Programm ist von uns, wo ich im Strategierat bin. Und beim Nationalfonds, das ist natürlich eine Vernetzung mit unserem Programm und mit unseren quasi Stakeholders.
Aber Sie sind im Stiftungsrat vom Nationalfonds. Generell sind Sie dort dabei?
Gsi,
nicht mehr dabei?
Genau.
Was ist passiert?
Der Nationalfonds hat ja eine Reorganisation gemacht, wo ich auch mitwirken durfte, und hat von einem sehr grossen Stiftungsrat auf einen kleineren Stiftungsrat umgestellt. Und dort sind alle, die, ich glaube, länger als 4 Jahre schon im Stiftungsrat waren, gar nicht mehr zur Wahl gestanden. Und ich glaube, das ist auch etwas wahnsinnig Spannendes, das mache ich sehr gerne. Sachen mit aufbauen und mitwirken und dann aber auch wieder rausgehen und etwas Neues machen.
Aber ist ja bei der Geber-Rüff-Stiftung nicht so, oder? Dort sind Sie ja eigentlich jetzt schon länger dabei.
Ja, bei der Geber-Rüff, genau. Aber genau darum, weil wir ständig neue Sachen machen. Wir bauen ja immer neue Themenfelder aufbauen und gehen dann dort wieder raus. Und in dem Sinn ist es eigentlich laufend etwas Neues.
Also ein paar Jahre haben Sie mitgemacht bei diesem Nationalfonds. Und der Nationalfonds als Aussenstehende ist ja zum Teil, wenn wir sagen, schwierig zu verstehen. Es werden auch manchmal Sachen publiziert, was darum geht, irgendwie die Herzensangelegenheiten in Nepal von 250 Schafzüchtern oder irgend so etwas, wo man jetzt sagt, hallo, um was geht es eigentlich dort? Haben Sie sich auch manchmal gefragt, was der Nationalfonds eigentlich alles finanziert?
Also im Stiftungsrat ist man natürlich dort strategisch tätig. Und nein, das habe ich mich nicht gefragt, weil ich glaube, der Nationalfonds hat ja die Aufgabe von der Grundlagenforschung. Und dort braucht man relativ viel Freiheit, auch Themen mal anzugehen und zu untersuchen, wo man noch gar nicht weiß, was daraus wird. Und die Schweiz tut ja gut daran und macht das auch relativ breit fördern und nicht schon in der Grundlagenforschung darauf zu fokussieren, könnte jetzt dort mal ein Produkt daraus entstehen. Und die Kombination von Technologie und Geistessozialwissenschaften ist extrem wichtig.
Also Sie sagen auch, klappt alles wunderbar?
Es klappt nie nicht alles wunderbar. Das wär eine Verherrlichung. Aber ich glaube, der Nationalfonds macht in der Schweiz einen hervorragenden Job.
Strategierat von VentureKick. Also es klingt also wunderbar, oder? VentureKick, Venture verstehe ich einigermaßen, Kick verstehe ich auch. Was ist der VentureKick?
VentureKick ist ein Programm, das wir im 2007 lanciert haben, mit der Idee, dass man sagt, Ideen, die an Hochschulen entstehen, die müssen eigentlich relativ schnell auf den Markt. Darum heisst es Kick. Also wie kann man etwas aus dem Labor raus in die Wirtschaft kicken? Und wir machen ausschließlich Geschäftsentwicklung. Also es ist keine Forschungsförderung, sondern Die Laboridee kommen in 3 Stufen, machen die Geschäftsentwicklung, kommen Geld über, um ihre Idee zu entwickeln. Und die müssen sofort Kunden suchen. Also man sagt zum Beispiel, so ein Start-up sagt, was wären deine 3 Traumkunden? Und dann haben sie 2 Wochen Zeit, um mit denen zu telefonieren. Was natürlich für jemanden aus dem Labor eine unglaubliche Herausforderung ist.
Es ist schwierig, das Telefon überhaupt in die Finger zu nehmen. Ja, genau. Also so, einfach mal alle sagen, ich bin der Hans-Ueli und ich bin an der ETH und ich kann das und das und das.
Ja, genau. Würde dich daran interessieren? Würdest du das kaufen, wenn ich in 2 Jahren das Produkt hätte? Und das hilft ihnen, nicht 3 Jahre Overengineering machen, sondern das Produkt relativ schnell so entwickeln, dass es den Markt interessiert.
Aber ist nicht genau das eigentlich das Problem, dass der Forscher gar nicht gemacht ist für die Kaltakquise, oder? Der hat auch Leute nachher an und sagt, lass mal, Pascal von Mond hat mir gesagt, ich muss dir anrufen. Hast du mal Zeit für mich? Oder? Also das ist wirklich, ich kann mir das wirklich lebendig vorstellen. Also, ich bin ganz intensiv in der Informatik tätig und ich weiss, wie das ist, wenn plötzlich der tief in der Codierung drin ist, den Kundenkontakt muss aufnehmen und dort mit denen reden. Und manchmal gibt es sogar einen Bruch nachher, obwohl eigentlich, das würd, wenn man es überlegt, würde es tiptop zusammenpassen. Aber irgendwie die Kommunikation von diesen Forschern, Hirni und denen, die nachher das kaufen, passt nicht ganz zusammen.
Es sind ja in der Regel die wir fördern, sind Junge, sind Doktoranden, Postdoc und es gibt ja an der Hochschule immer mehr also Programme, wo sie schon während dem Studium quasi das Unternehmerische erproben, können üben. Und ich finde das etwas vom Schönsten zu sehen, wenn sie die erste Präsentation machen, bei VentureKick die Idee präsentieren und dann ein Jahr später eine Firma gegründet, wie die sich menschlich verändert haben. Die können das alle super gut.
Wie sieht das aus, zum Beispiel beim Entrepreneur of the Year Award bei Ernst Young? Wie werden dort die Leute ausgelesen? Muss man sich dort auch bewerben? Genau gleich, wie man sich eigentlich für eine Finanzierung bewerben möchte. Ist auch dort wiederum die Frage, hat es dort überhaupt Leute in dieser Firma, die das in die Tasten hineinhauen und sich auch so gut präsentieren, dass das auch entsprechend vorkommt? Wie funktioniert der Award?
Der Award ist ja einer, wo man Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnet. Also im Zentrum stehen eigentlich Persönlichkeiten. Und es gibt verschiedene Kategorien. Das eine sind die ganz jungen Entrepreneurs. Da gibt es aber auch Familienunternehmen. Es gibt Dienstleistungsbereiche, es gibt Hightech-Industry. Und die Firmen bewerben sich. Und die Jury tut aufgrund der Bewerbungen Finalisten auswählen, wo sie dann besuchen geht. Und das ist halt wie immer, am Schluss tut man ja nicht Papier prämieren und auswählen, sondern Menschen. Und wenn man dann in diesen Firmen ist und mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmern redet und auch die Firma und Mitarbeiterinnen sieht, dann ist es eigentlich immer extrem beeindruckend. Es sind ja viele KMUs, oder? Und wir reisen dann da in der Schweiz um als Jury und über irgendeinen Hügel irgendwo in einem Kanton taucht dann plötzlich ein KMU auf, das brillante Technologie entwickelt, das Weltmarktführer ist, das kein Mensch kennt.
Ist das eine Grundbedingung an und für sich, dass ich schon sehr erfolgreich bin, dass ich das gewinnen kann? Oder kann das auch sein, dass ich zum Beispiel einfach eine absolut gloriose Idee habe, wo man vermutet, sie könnte gut rauskommen?
Nein, das sind eigentlich erfolgreiche Unternehmer, außer die Kategorie quasi von den jungen Unternehmern. Aber die müssen auch schon einen gewissen Umsatz um das Produkt haben. Es ist wirklich eine Auszeichnung von erfolgreichen Unternehmern. Auch um ein bisschen in der Schweiz den Stolz für das Unternehmertum wieder ein bisschen ins Zentrum stellen. Wir sind ja in der Schweiz eigentlich nicht wahnsinnig stolz auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer.
Was wichtig wäre, ganz
was
klar.
Was extrem oder? Wichtig ist, ja.
Ja, wie ist es eigentlich so weit gekommen, oder? Dass man eigentlich eher mit einem blutigen Finger auf einen Unternehmer zeigt und sagt, du bist eigentlich ein Ausbeuter, du musst deine Mitarbeiter ausbeuten.
Ich glaube, man unterscheidet nicht mehr zwischen Unternehmer und Manager, also Unternehmerin und Unternehmer, auch wie Heinrich Gebert. Das sind Patronen und die setzen sich ein für ihre Firma, für ihre Mitarbeiter, die sind ein Leben lang an ihrer Idee und bei ihrer Firma dran. Und gerade Schweizer KMUs, die generieren ja die wertvollsten Jobs, die wir hier in der Schweiz haben. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen medial, sind so ein paar wenige Manager-Themen aufgespielt worden, wo eigentlich das ganze Unternehmertum ein bisschen in ein schlechtes Licht stellen.
Ich habe ein ganz herziges Beispiel aus meiner eigenen Familie. Ich hatte einen Urgrossvater und einen Grossvater, die unternehmerisch tätig waren. Und ich habe mal einen Mitarbeiter getroffen von meinem Grossvater. Und mein Grossvater hat dann irgend so ein kleines Auto gefahren. Und dann hat er mir gesagt, lass mal, wir haben die Grossvater eigentlich wahnsinnig geschätzt. Aber er hat einfach viel ein grösseres Auto fahren, weil er unser Chef war. Und in dem kleinen Pfupferli, wo er umeinander gefahren ist, das geht eigentlich schon gar nicht. Und das ist ja 180 Grad umgekehrt, als man heute denkt, oder?
Ja, also eben, ich glaube, bei den KMUs, bei den Firmen, bei den Patronen ist das immer noch genau das Gleiche. Weil da ist es wichtig, dass man das Geld in die Firma investiert und nicht, ob man jetzt selber ein grosses Auto hat. Und ich glaube, das spüren die Mitarbeiter und das sollte man eigentlich auch in der Gesellschaft ein bisschen mehr spüren.
Aber eben der Mitarbeiter hat eigentlich wollen, dass der Grossvater eigentlich das grösseres Auto fährt, weil er muss sagen, das ist der Chef, der hier parkiert, oder? Und das ist doch nicht irgendjemand. Also, es wäre schön, man würde das wieder herbringen, dass vielleicht auch mal ein Patron prämiert wird, der zwei Jahre ganz schlechte Zahlen geschrieben hat, aber jeden Monat den Lohn gezahlt hat, nie mit den Mitarbeitern über das diskutiert hat, durchgehabt hat und dank dem, dass er durchgehabt hat, wieder eine Innovation können stattfinden. Und das findet man eigentlich in den Medien fast nicht.
Ja, das ist schade. Ich glaube, es ist in den Medien verkauft sich halt so Sachen nicht so wahnsinnig gut. Es verkauft sich andere Schlagzeilen verkaufen sich besser. Man findet in den Medien sowieso relativ wenig, auch über das Start-up-Thema.
Gehen wir zurück zu den Stiftungen. Es gibt ja mega viele Stiftungen. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine Geschäftsidee und sage, es wäre noch cool, wenn ich eine Stiftung finden würde, die mir helfen könnte. Und jetzt gehe ich auf die Suche im Internet und jetzt finde ich ganz viele so Stiftungen. Und mache vielleicht das Papier und schicke das denen und dann komme ich all die Papiere zurück über oder es meldet sich nicht einmal jemand bei mir und der eine sagt, lass, du hast den Fehler gemacht, dass du schon eine GmbH gegründet hast, wir machen nur mitmachen, wenn noch keine juristische Person vorhanden ist. Nachher der andere sagt, ja, du hast einen Fehler gemacht, weil du eben noch keine juristische Person gemacht hast, du bist immer noch Einzelunternehmen und das können wir leider nicht finanzieren. Oder du darfst nicht noch einen Job nebendran haben, du schaffst noch einen, du bist 50% angestellt und in unseren Bedingungen steht, du darfst gar nicht mehr angestellt sein, sondern du musst 100% von deinem Know-how und deiner Arbeitskraft musst du jetzt eigentlich involvieren. Und dann hat er einen Stapel von Absagen und ist völlig frustriert und macht eigentlich nicht mehr weiter. Wie könnte man das vereinfachen, dass ich irgendeine zentrale Stelle könnte meine Idee liefern? Und das würde nachher vollautomatisch in die Stiftungen hineingehen und dann würden sich die melden, die sagen, jawohl, du könntest an und für sich einigermaßen passen für uns. Tu das mal ein bisschen näher ausformulieren.
Da sind wir dran seit etwa 3 Jahren mit der Stiftungsplattform Stiftung Schweiz. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, dass der Stiftungszweck gar nichts aussagt. Das ist ja das, was man so ein bisschen findet, wenn man recherchiert. Wichtig ist, was macht die Stiftung wirklich aktuell. Und viele Stiftungen haben noch den Eindruck, wenn sie öffentlich sagen, was sie machen, sie kommen zu viele Eingaben über. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Wir sagen als Geber-3-Stiftung ganz genau, was wir machen und was wir nicht machen. Und wir sind eine von diesen Stiftungen, die am wenigsten Ressourcen verschwendet im Sinne von Anfragen, wo Leute sich Zeit nehmen und Mühe geben und uns Projekte schicken, wo wir dann müssen sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Also die Idee von der digitalen Stiftungsplattform ist genau das, wie eine Art Mapping, oder? Wo man relativ einfach sieht, da sind Stiftungen in diesem Thema aktiv und die Stiftungen sehen, ah, da ist ein Projekt, das für uns interessant sein könnte. Und dann kann man, ich glaube, das Gespräch sollte man nie ersetzen, aber dann kann man viel schneller miteinander ins Gespräch kommen und sagen, du machst etwas, wo wir finanzieren können, lass uns zusammen reden. Und nicht sinnlos Gesuche in der Welt herumschicken, wo wir haben das mal grob berechnet. Ich glaube, für die Leute, die Projekte einreichen, ist es etwa 10% oder, von den Kosten und für eine Stiftung etwa 5%. Also bei unserer Stiftung, wenn wir das so machen würden, würden wir 15% von unseren Ausgaben würden wir verschwenden.
Also können Sie sagen, an wen ich mich wenden kann, wenn ich eine Idee habe? Ich bin jetzt an einer Hochschule und ich konnte eine Doktorarbeit machen und etwas Revolutionäres herausgefunden, dass ich eigentlich nachher nicht fast 100% von meiner Zeit muss mit der Stiftungsforschung nutzen, sondern dass ich effektiv an eine zentrale Stelle hergehen kann und die helfen mir.
Ja, genau. Also die Idee ist, oder das gibt es, also Stiftung Schweiz gibt, dass Projekte sich präsentieren auf dieser Plattform und genau sagen, was sie machen. Und Stiftungen sich präsentieren auf dieser Plattform und genau sagen, was sie machen. Und dann gibt es ein Matching, wo man sagt, hey, ihr passt eigentlich zueinander, ihr könnt miteinander ins Gespräch kommen.
Aber wenn die wieder, auch wieder drauf sind, all die Stiftungen, muss ich gleich wieder bei jeder Einzelnen oder kann ich mich nur zuoberst oben eigentlich bewerben und die schauen nachher selber, dass es an die Sub-Stiftungen hergeht?
Es gibt durch das Mapping gibt's eben quasi ein Matching, wo man sagt, ihr würdet zueinander passen.
Ist das ein Mapping, das ich auf der Webseite mache? Also ich gebe ein, was ich mache.
Ich präsentiere mein Projekt auf dieser Plattform.
Aber es muss dann schon jemand lesen und nachher sagen...
Nein, die Plattform kann dann sagen, hey, das würde jetzt zusammenpassen.
Das geht voll automatisch?
Das geht mit KI automatisch, ja. Aber nachher muss man schon noch miteinander Kontakt aufnehmen, weil ich glaube, die Idee, dass man quasi etwas eingibt und nachher fließt das Geld, das ist nicht realistisch. Weil am Schluss will man ja nicht Papier fördern, sondern auch ein Projekt von einem Menschen fördern. Darum das Gespräch, das muss immer noch stattfinden. Aber der Ressourcenverschleiß, dass man da herumsuchen, den müssen wir quasi reduzieren.
Jetzt eine generelle Frage. Um Sie herum sind von den wichtigsten Leuten, die wir in der Schweiz überhaupt haben, in diesen Stiftungsräten, in diesen Jury-Sinnen etc., wenn ich Sie jetzt fragen möchte, woher geht die Schweiz? Wie geht es der Wirtschaft? Nicht nur aktuell, sondern tut sich die Wirtschaft in die richtige Richtung bewegen? Werden wir können mit der Verschärfung, die wir haben, also wir haben Amerika, wo uns wird sagen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Europa will uns auch immer ein bisschen mehr reinreden, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Sind die Leute zuversichtlich, warum sie herum sind? Und sind sie persönlich auch zuversichtlich?
Wir sind zuversichtlich, ja, bei uns in der Stiftung. Und auch ich bin zuversichtlich. Wir, muss ich aber sagen, wir sind ja sehr in dem frühen Innovationsbereich. Und wir sind zuversichtlich, weil wir einfach unglaublich viele Ideen sehen und unglaublich viele engagierte junge Leute sehen, die sagen, hey, ich will einen Beitrag leisten zu einer gesellschaftlichen Herausforderung und ich bin bereit, mich da unglaublich zu engagieren. Und ich glaube, das ist die grosse Chance von einer Generation, die sagt, nein, wir wollen etwas machen.
Die Zuversicht, ist die fundiert? Also kann ich sagen, wir haben in 10 oder 20 Jahren haben wir immer noch eine Vollbeschäftigung in der Schweiz. Dank der Innovation, die stattfindet, dank diesen ETH-Doktoranden, die zu Ihnen kommen und sagen, du, hörst, ich habe eine ganz wahnsinnig gute Idee. Und dank Ihrer Förderung wird auch eine Firma gemacht. Ich will schnell einen Schlempen machen zu der Pharmaindustrie. Also die Pharmaindustrie war ja früher sehr stark in der Forschung selber. Und irgendwann hat sich die Pharmaindustrie ein bisschen bewegt, dass sie nicht mehr so selber unbedingt geforscht haben, sondern dass sie Clusters gesucht haben, irgendwelche kleine Firmen, die eine Grundlage aufgebaut haben, wo sie gesagt haben, da können wir ein Milliardenprojekt daraus machen und haben die gekauft nachher. Ist es nicht fast ein bisschen gefährlich, was da gemacht wird? Weil wenn die kleine Firma ja gut ist in der Schweiz, kann ja auch eine amerikanische Pharmaindustrie kommen und sagen, das ist cool, was ihr macht, wir schnappen euch. Und dann landen sie eben nicht bei der Roche oder bei der Novartis. Wie tun Sie das so ein bisschen taxieren?
Also erstens mal zum Positiven nochmal. Wir sehen jedes Jahr mehr Ideen und mehr gute Ideen. Und wir sehen in der Schweiz, an den Hochschulen, in der Politik, in der Wirtschaft, eine unglaublich positive Entwicklung, wo man sagt, die Innovationsförderung, die ist für uns wichtig, die ist zentral und da wird immer mehr gemacht. Das ist ja jetzt auch gerade die Deep Tech Nation Switzerland Foundation mit den Gründungsmitgliedern von Swisscom und UBS gegründet worden, die sagt, hey, wir müssen etwas machen für unseren Standort. Und das spielt genau in das Thema hinein. Wir sind sehr, sehr gut am Start. Wir bringen wahnsinnig viele Ideen raus. Wir bringen sie in die erste Runde. Wir sind noch nicht gut in der Skalierung, dass man die Ideen auch in der Schweiz gross werden lassen, dass wir die, quasi die Wachstumsfinanzierungen haben. Aber da sind wir jetzt mit vereinten Kräften da. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was sich über die letzten Jahre entwickelt hat, dass nicht mehr jedes Gefühl hat, er muss jetzt allein etwas machen, sondern dass man miteinander an diesen Themen arbeitet.
Aber denken Sie nicht, die Grossen, eben wie ein Roche oder ein Novartis, haben es zum Teil ein bisschen verpasst, mit den eigenen Leuten die Entwicklungen zu machen, die Forschung zu finanzieren und auch entsprechende Produkte nachher am Markt zu bringen, dass sie zu stark eigentlich gesagt haben, wir lassen doch die anderen machen, das ist ja billiger, oder? Dann sollen die ihre Ideen mal ein bisschen formulieren und erste Forschung machen. Und wenn wir dann sehen, aha, die sind auf einem guten Weg, dann schnappen wir uns die. Ist das nicht fast ein bisschen, ich sage jetzt, ein bisschen billig?
Nein, ich glaube, es ist für beide gut, weil es können dann an der Hochschule Ideen quasi, also in einem Brutkasten entstehen, die können die bis zu einer ersten Runde selber weiterentwickeln. Aber nachher, um ein Medikament auf den Markt zu bringen, braucht es einen grossen Partner. Also die wenigsten Start-ups können selber wirklich eine Firma gründen und bis zur letzten Studie gehen. Also insofern hat man viele kleine Brutkästen und wenn eine Idee reif wird, ermöglicht man quasi die grosse Umsetzung. Und wir sehen immer mehr von denen, die so viele Ideen generiert haben und die dann an grosse Firmen verkauft haben, dass sie gerade mit den nächsten anfangen. Also das ist wie so ein Zyklus. Oder? Wir haben jetzt mehrere, die schon 2, 3 von diesen Ideen generiert haben und dann bis zur Reife gebracht haben und dann verkauft haben und dann haben sie wieder etwas Neues gemacht.
Wenn man schnell eine Aktie anschaut, wie Trost beispielsweise, die sind zu 400 Franken auf einmal und sind noch irgendwie bei 220 Franken gekehren. Also die hat es fast halbiert. In einem Zyklus, wo die Börse gar nicht so schlecht gelaufen ist und man hat dieser Firma ein bisschen vorgeworfen, ihr lauft in ein Zeitalter rein, wo ihr zu wenig Blockbusters habt, wo ihr allenfalls nur noch an dem rumsuckelt, was ihr schon gemacht habt oder was ihr eingekauft habt. Novo Nordisk ist in die Anti-Tick-Technologie eingestiegen und ist zur wertvollsten Firma von Europa geworden, dank dem. Man hat fast so ein das Gefühl, wenn man nur das anschaut, als Außenstehende, dass die ein bisschen den Anschluss verloren haben. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es sind so Zyklen. Oder? Was ist jetzt gerade innen? Wo kann man jetzt gerade sehr viel Geld verdienen? Ich glaube, bei Roche ist das nicht eine Gefahr, weil das ja auch noch sehr viel von der Familie getragen wird. Die sind jetzt nicht auf schnelle Gewinne und schnellen Verkauf aus. Natürlich muss eine Firma in sich selber auch innovativ bleiben, aber sie muss vor allem auch das Kapital haben, um können noch Innovationen kaufen. Und ich glaube, der Einkauf von Innovationen, der einfach sehr viel schneller und agiler irgendwo entwickelt worden sind, ist keine schlechte Strategie.
Das Thema wird noch ganz ein bisschen wechseln, und zwar Medienförderung. Ich glaube, die Geber-Stiftung hat auch angefangen, sich um Medien zu kümmern. Wir haben die Problematik, dass früher eine Zeitung Journalisten angestellt hatte und dann hatte sie eine Verkaufsabteilung gehabt, und die haben ein Autoinserat verkauft und die haben ein Hausinserat verkauft. Und dann, wenn Journalisten weniger gekostet haben, als das Hausinserat gebraucht hat, dann hat man sich auf den Rücken geklopft und gesagt, das ist eigentlich okay. Und dann hat es die Konzerne gegeben, wie Ringier und Takes-Konzern etc. Und jetzt haben wir eine völlig andere Ausgangslage. Also beispielsweise, wenn wir gerade bei Takes und Ringier bleiben, die haben das ausgelagert, ein grosser Teil von diesen Geldmaschinen, das ist die SMG Swiss Marketplace Group. Die gehört 31% der TX Group, die gehört 29,5% der Ringier. Und nachher General Atlantic, das ist ein Amerikaner, 10%. Und jetzt wird es noch spannend, da gibt es noch andere, die etwa 25% haben. Jetzt, wenn wir das anschauen, wird in dieser Swiss Marketplace Group wird mega Geld verdient. Das kommt aber den Journalisten nicht mehr zu gut. Ist das einer der Gründe gewesen, wieso Ihre Stiftung gesagt hat, wir möchten uns mal über die Medien unterhalten und überlegen, können wir dort auch in die Förderung einsteigen?
Nein, das war nicht der Grund gewesen. Der Grund, warum wir in diesem Bereich tätig sind, ist, dass wir sagen, Wissenschaft isoliert langt eigentlich nicht. Wissenschaft und Innovation muss in die Gesellschaft hinein. Und wie kommen wir in die Gesellschaft? Also, damit wir irgendwelche Kanäle haben, wo wir mit diesen Themen in die breite Öffentlichkeit kommen. Und diese Kanäle sind natürlich die Medien. Und wenn die Medien das selber nicht mehr machen können, dann ist es die Frage, können Stiftungen da einen Beitrag leisten, um quasi mit der Wissenschaft in die breite Bevölkerung zu kommen?
Damit ich es besser verstehe, darf ich ein Beispiel formulieren, was ich mir sagen kann, das stimmt nicht. Nehmen wir jetzt mal an, wir würden hier bei Aktiv Radio ein Sendegefäß machen. Das heisst, ETH bei den Menschen zum Beispiel. Und da würden wir wöchentlich ein Referat oder ein Interview machen mit einem Doktorand, der an der ETH ist, wo etwas produziert, sei es in der Robotik, sei es in der Medizintechnologie, Lebensmittel, Chemie oder was auch immer. Und versucht das abzubrechen, um den Leuten das näher zu bringen über das Gefäß von Aktiv Radio. Wäre denn so ein Gefäß etwas, das man bei der GBTÜ-Stiftung eingeben könnte?
Ja, also ich glaube, das eine Thema ist, wie schafft man es, ein Thema aufzugreifen, das mit dem Alltag der Bevölkerung zu tun hat. Ich glaube, man kann die Menschen nur ansprechen, wenn sie sofort sagen, ah, stimmt, das hat mit mir etwas zu tun. Oder man merkt es bei der Digitalisierung, dass die Leute sagen, ui, ja, also ich weiß nicht, was jetzt das mir bringt oder ist das gefährlich. Also man muss das Thema so aufgreifen, dass jeder gerade sagt, ah ja, das hat mit mir zu tun. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man dann das Format so muss haben, dass es wirklich auch verständlich ist. Also vielleicht ist der Doktorand ein Teil des Gesprächs, aber irgendjemand muss den Transfer machen. Und da kommen natürlich wieder die Journalisten ins Spiel, wo das wirklich in einer einfachen Sprache könnt übersetzen.
Bleiben wir bei unserem Beispiel. Es tut mich persönlich sehr interessieren, selbstverständlich. Also nehmen wir Ihren Präsident von der Stiftung, der Professor Siegwart, der in der Robotik tätig ist. Und dort geht es jetzt darum, Vorstellungen vielleicht zu unterstützen von der Bevölkerung oder eben ein bisschen zu neutralisieren, dass man sagt, nein, das ist gar nicht möglich. Oder? Also wenn man in ein Gespräch hineingehen mit so jemandem, wie er ist, und dann sagt er beispielsweise, wir reden jetzt mal eine halbe Stunde über Medizin und Robotik. Und dann habe ich ja gewisse Vorstellungen als Zuhörer. Oder gesagt, ah ja, okay, heute ist sowieso der Arzt, braucht es gar nicht mehr. Das macht ja alles so der Roboter. Oder? Und dann kommt das oben runter und meine Vorstellungen eigentlich neutralisieren. Jetzt in dem Sinne vielleicht ein bisschen negativ, in dem Sinne, dass es eben tatsächlich noch nicht so weit ist, dass es der Doktor immer noch braucht, wo die Operation führt. Also geht es darum, eigentlich die Wissenschaft oben runterzubringen in die Bevölkerung hinein, damit die Erwartungshaltung ein bisschen korrekt gemacht wird. Dass man auch ein bisschen euphorisiert ist, vielleicht beim einen oder anderen Thema, aber beim anderen Thema wieder ein bisschen vernünftiger wird.
Ich glaube, es geht um eine Neugier. Es geht um eine Neugier, sich mit Wissenschaft und Technologie auseinanderzusetzen und zu sagen, das ist ein Thema, das mich betrifft. Ah, und da steht das. Ah, und das könnte ich eigentlich nutzen. Das ist ja noch gar nicht so weit. Ich glaube, es findet zu wenig Auseinandersetzung damit statt. Und schlussendlich ist es immer die Gesellschaft, die entscheidet, welche Technologie und welche Innovation wollen wir wirklich haben. Aber das kann ja nur stattfinden, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und darum, ja, muss man sagen, es gibt diese Technologien für Operationen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für Gesundheitskosten? Wo stehen die überhaupt? Ins Leben hineinbringen. Es geht darum, Wissenschaft und Technologie ins Leben bringen.
Was würde Sie jetzt im Prinzip aber noch Journalist sagen, der sich jetzt selbstständig machen will? Und er wird so ein Gefäß machen, weil er der Meinung ist, beispielsweise Energie, Strom, das Grid, Photovoltaik ist ein mega Monsterthema, das alle beschäftigt. Und er wird sich gerne in diesem Umfeld selbstständig machen, braucht aber noch ein bisschen Batzeli. Kann er sich jetzt bei Ihnen melden und das formulieren? Und kann sein, dass es hier eine Anschubfinanzierung gibt?
Die Hauptherausforderung ist, wie kommt er an Menschen an? Oder was hat man für Kanäle, um wirklich die Bevölkerung zu erreichen, die sich sonst mit diesen Themen vielleicht nicht so auseinandersetzt? Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung.
Er muss den Kanal schon mitbringen. Ja, es ist nicht so, dass Sie würden mithelfen, den Kanal aufbauen.
Er muss den Kanal mitbringen oder eine gute Idee haben, wenn er einen Kanal hat, der wirklich eine breite Wirkung
hat. Aber kommt das Geld nicht gleich wieder zu den Grossen? Ich mache jetzt ein Beispiel, den Blick. Gibt es jemandem eine Chance und macht ein kleines Ressort, das er einmal pro Monat bringt, wo er so Innovationsprozesse beschreibt drinnen, aber es läuft unter dem Blick, es läuft in der Zeitung, es läuft digital auf dem Blick drauf, der profitiert ja wieder der Gross und nur sehr beschränkt.
Das haben wir. Wir haben eine Kooperation mit dem Blick, wir haben einen Podcast. Genau aus dem Grund, weil der Blick die Zielgruppen anspricht, die breit und gross ist. Also ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn man sagt, ja gut, jetzt bauen wir etwas Kleines auf. Und es hat nie die Chance, gross zu werden. Also es ist einfach eine gewisse, muss man irgendwo realistisch bleiben.
Die Chance, gross zu werden, das ist ja etwas Unglaubliches, oder? Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die mega gross geworden sind, wo ganz viele Leute gesagt haben, das wird nie gross. Das gibt eine absolute Katastrophe. Hör auf, mach das nicht. Also, wo Apple gegründet worden ist, vom Jobs und Wozniak, hat die Umgebung alles gesagt, ihr habt ja einen Knall, oder? Das wird nie funktionieren. Wo der Bezos Amazon aufgebaut hat und das erste Mal hat er von Bücher über das Internet verkaufen und gesagt, hey, hallo, wer interessiert das? Interessiert ja gar niemand. Und das sind heute die tragenden Firmen, die uns sagen, was eigentlich abgeht. Oder? Also, die Problematik, wer entscheidet denn überhaupt, was gross kann werden und was nicht gross kann werden?
Also, wir fördern ja viele Ideen in einem sehr frühen Stadium, wo niemand von uns weiss, was etwas daraus wird. Und darum, glaube ich, ist wichtig, dass man viel am Anfang initiiert und mit wenig Mitteln, aber sie halt schrittweise erste Erfolge man können aufzeigen. Also wenn man über 3 oder 5 Jahre sich niemand dafür interessiert, dann muss man sagen, es ist vielleicht nicht das Richtige oder es ist zum falschen Zeitpunkt.
Pascal von Bond, ich bedanke mich ganz recht herzlich, bedanken, dass Sie zu Aktiv Radio gekommen sind. Wir hoffen, ganz viele junge Unternehmen können helfen zum Gebären und dass vielleicht die 5 Jahre nicht einfach fertig ist, sondern dass ihr Vermögen so tiptop vermehrt werden kann, dass noch ein paar Jahre mehr daraus werden. Herzlichen Dank.
Danke vielmals.